Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Montag, dem 13. September. Und damit zu einer neuen Woche Rabe Info. Heute mit den folgenden Themen. Seit heute Nacht gibt es eine neue Hausbesetzung in Muri.
Wir sind Las Vecinas, Los Vecinos Amables, was so viel bedeutet wie die freundlichen NachbarInnen. Wir haben letzte Nacht die beiden Häuser an der Burgstraße 104 und 108 besetzt und haben bereits Kontakt aufgenommen mit der Gemeinde, um eine friedliche Lösung zu finden für eine Zwischennutzung.
Wir waren für einen Augenschein vor Ort. Dann geht es um Folgendes.
Das Wirtschaftsasyl soll Menschen, die gefährdet sind, die Asyl beantragen möchten, ermöglichen, in ihrem Land auf einer Schweizer Botschaft dieses Asylgesuch zu stellen.
Die Wiedereinführung des Botschaftsasyls ist nur eine von vielen Menschenrechtsvorlagen, die ab heute in der Herbstsession verhandelt werden. Und im Rahmen unserer Serie «Wie wollen wir wohnen?» statten wir der Wohnbaugenossenschaft Kuhhof in der Berner Lorraine einen Besuch ab.
Was ich schön finden würde, wäre, wenn es mehr selbstverwaltete Genossenschaften wären. Nicht die Großen, die einfach bestimmen und günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, aber die Leute nicht mitbestimmen können.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Seit heute gilt die vom Bundesrat beschlossene Ausweitung des Covid-Zertifikats. Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, erhält neu Zutritt in Bars und Restaurants. Die verschärften Corona-Regeln gelten aber auch für Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Kinos, Museen und Theater. Neu entfällt auch die Maskenpflicht bei Veranstaltungen in Innenräumen. Die neuen Corona-Regeln gelten vorerst bis zum 24. Januar 2022. Am Wochenende haben in Frankreich mehrere tausend Menschen gegen den Gesundheitspass demonstriert. Laut dem französischen Innenministerium fanden in ganz Frankreich rund 200 Demonstrationen statt, an denen insgesamt 120.000 Menschen teilgenommen haben. Medienberichten zufolge seien allein in Paris rund 100 Personen festgenommen worden. Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 230 Umweltschützerinnen und Umweltschützer getötet worden. Dies meldet die Nichtregierungsorganisation Global Witness. Die Anzahl Mordfälle sei ein neuer Rekord, so Global Witness. Im Jahr zuvor waren es noch rund ein Dutzend weniger. Drei Viertel der tödlichen Angriffe auf UmweltschützerInnen verzeichnet laut dem Bericht Lateinamerika. Kolumbien führt die Liste an mit 65 Mordfällen. Bei den Getöteten handelt es sich in vielen Fällen um Indigene, die sich gegen die Abholzung engagierten. An Afghanistans Universitäten wird es nach einer Ankündigung der neuen Taliban-Machthaber künftig nur noch getrennten Unterricht für Frauen und Männer geben. Das berichtet das Schweizerische Radio und Fernsehen. Die militant-islamistischen Taliban hatten Mitte August in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Der neue Hochschulminister Abdul Baki Haqqani kündigte an, Frauen dürfen auch unter der Herrschaft der Taliban studieren, sie sollten aber streng voneinander getrennt unterrichtet werden. Derweil bahnt sich in Afghanistan eine schwere humanitäre Katastrophe an. Nebst Corona und der Machtübernahme durch die Taliban hat das Land aktuell mit einer schwerwiegenden Dürreperiode zu kämpfen. Schon jetzt sei fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen, hieß es gestern an der UNO-Hilfskonferenz für Afghanistan in Genf. Damit noch zum Wetter. Trotz einigen Wolkenfeldern bleibt es auch morgen Dienstag mehrheitlich freundlich und weiterhin warm bei rund 24 Grad. Am Mittwoch ist es dann veränderlich bis stark bewölkt. Hier und da muss auch mit Regen und lokalen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen noch bei rund 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Vor einigen Stunden hat ein Kollektiv zwei Häuser in Muri besetzt. Sie stehen am Rande der Schürmatt, auf der einen Seite Brachland und ein Bauernhof, auf der anderen Seite Industrie und Autobahn. Die beiden denkmalgeschützten Häuser gehören, im Moment noch, der Gemeinde Muri. In einer knappen Woche aber entscheidet das Parlament, ob es die Häuser verkaufen will. Ein Angebot der Burgergemeinde liegt vor. Warum trotz wohl baldigem Besitzerwechsel jetzt der richtige Zeitpunkt sei für die Besetzung und was das Kollektiv für Pläne hat mit den Häusern, das fragten wir einen Vertreter des Kollektivs. Seinen Namen möchte er im Radio nicht hören, die Stimme wurde daher auf Wunsch verzerrt. Wilmar Hall war heute Morgen für einen Augenschein vor Ort.
Ihr habt als Kollektiv heute Nacht die beiden Häuser am Rande der Schürmatt besetzt, in Muri. Was seid ihr für ein Kollektiv?
Wir sind Las Vecinas, Los Vecinos Amables, was so viel bedeutet wie die freundlichen NachbarInnen. Wir sind eine Gruppe von ungefähr 25 Leuten aus allen möglichen sozialen Schichten. Und wir haben heute Nacht die Worpstraße 104 und 108 besetzt.
Wie sieht es hier aus, Worpstraße 104, 108? Was sind das für Häuser? Wie sehen die Häuser aus?
Es sind denkmalgeschützte große Häuser. Die Häuser sind in einem schlechten Zustand. Es fehlen Sanitäranlagen und Strominstallationen. Ansonsten die Böden, die Wände sind in relativ gutem Zustand. Man könnte ohne Probleme hier eine Zwischennutzung machen und nach Absprache mit der Gemeinde sicher auch Strom und Wasser wieder installieren. Unsere Absichten sind friedlich und nicht militant. Partizipation wird großgeschrieben, denn wir wollen mit der Gemeinde und mit der Bevölkerung eine gemeinsame Lösung finden, die für alle stimmt.
Ihr seid in der Nacht hier reingekommen. Wie habt ihr sie verbracht?
Wir haben als erstes unser Hab und Gut, das Nötigste, mit reingenommen. Dann haben wir uns in beiden Häusern verbarrikadiert, sodass die Polizei uns nicht einfach abholen kann. Zur Feier der Besetzung haben wir mit Prosecco angestoßen. Wir haben uns mit Schlafsäcken und Decken eingerichtet und haben die erste Nacht wohlauf verbracht.
Die Häuser wurden ja von der Gemeinde Muri lange als Notwohnung genutzt. Sie stehen jetzt seit längerem leer, seit 2,5 Jahren. Was sind eure Pläne für diese Häuser?
Unser Ziel ist es, eine längerfristige Lösung mit der Gemeinde Muri zu finden, so dass eine Zwischennutzung der beiden Gebäude stattfinden kann. Einerseits als billigen Wohnraum, andererseits als Begegnungs- und Kulturort. Wir haben bereits ein Programm für diese Woche. Heute Montag um 19 Uhr werden wir eine KÜFA veranstalten mit Salatbuffet und Grill. Am Dienstag um 14 Uhr werden wir Transparente malen und basteln. Am Mittwoch ab 14 Uhr werden wir zeichnen und sketchen. Am Donnerstag und Freitag werden wir auch ein Programm haben, welches aber noch nicht angekündigt ist.
Die Gemeinde Muri ist ja jetzt nicht unbedingt als Mekka der BesetzerInnen-Szene bekannt. Gibt es da schon Erfahrungen im Umgang mit den Behörden?
Davon ist uns nichts bekannt. Jedoch ist gerade Muri ein perfekter Ort, um eine Besetzung durchzuführen. Denn Muri ist eine sehr reiche Gemeinde und könnte sich ohne Probleme leisten, auch eine Zwischennutzung zu ermöglichen.
Der Zeitpunkt für diese Besetzung ist mäßig ideal. Nächsten Mittwoch entscheidet das Parlament darüber ab, das Parlament von Muri, ob diese beiden Häuser verkauft werden. Es liegt ein Angebot der Burgergemeinde vor. Die Regierung von Muri hat diesem Angebot bereits zugestimmt. Warum habt ihr euch entschieden, jetzt trotz dieser etwas komplexeren Ausgangslage das Haus jetzt zu besetzen?
Also wir beobachten das Haus seit einiger Zeit und wir unterstützen das Vorhaben der Gemeinde nicht, diese Liegenschaften an die Burggemeinde zu verkaufen. Denn das Ziel der Burggemeinde ist es, nach der Sanierung der Gebäude die Wohnungen teuer zu vermieten und das können wir nicht unterstützen.
Ihr habt keine Transparente draußen, man sieht im Moment noch nicht, dass das Haus besetzt ist. Ist das ein strategischer Entscheid?
Ja, dieser Entscheid ist durchaus strategisch, denn wir wollen zuerst mit der Gemeinde versuchen, Lösungen zu finden, wenn möglich ohne Polizei. Aber die Transparente sind vorbereitet und werden demnächst aufgehängt.
Gesetzten Fall, ihr könnt mit der Gemeinde einen Zwischennutzungsvertrag aushandeln und hier bleiben. Das Areal wird sich in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich sehr stark verändern. Es ist einer der Entwicklungsschwerpunkte der Gemeinde Muri. Es sind Überbauung geplant mit Wohnungen und ein Park auf diesem Schürmatt-Areal. Wie seht ihr allenfalls zukünftig eure Rolle in diesem ganzen neuen Gebilde?
Diese Entscheidung liegt vor einer großen bürokratischen Hürde, wie es so üblich ist in der Schweiz, da diese Jumat im Moment noch eine Landwirtschaftszone ist, welche aber seit Jahren nicht mehr als Landwirtschaftszone genutzt wird. Bis es zu einer Bauzone umgewandelt wird, können mehrere Jahre vergehen. Und bis dahin werden wir sicher eine Lösung finden mit der Gemeinde Muri. Das Ziel der Gemeinde Muri ist es ja, einen Begegnungsort zu schaffen, urbanisch zu werden, hier auf der Schirmat. Und wir wollen wie unseren Teil dazu beitragen.
Rabe Info.
Gleich werfen wir hier im Rabe Info einen Ausblick auf verschiedene Menschenrechtsthemen, die in dieser Herbstsession im Bundeshaus verhandelt werden. Um Menschenrechte geht es denn auch in diesem Song hier, das ist der Amnesty-Song Toast to Freedom.
How delicious is the winning of her kiss? Bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell. No censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory.
Here's to the battlefields for justice. Of the banished, tortured, and enslaved.
The selfless spirit and commitment to our brothers and sisters and their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle my chains. About liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their votes,
who cannot spell,
cannot.
I'm talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind and the untainted youth.
Yes, for this I will stand up and
Rabe Info.
Heute beginnt im Bundeshaus die Herbstsession des National- und Ständerats. Interessant wird es dieses Mal vor allem im Bereich der Menschenrechte. Insgesamt stehen in den beiden Räten 10 Vorlagen zur Diskussion, die diesem Bereich zuzuordnen sind. Unter anderem die Schaffung einer unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution, die außenpolitischen Beziehungen zu China oder die Wiedereinführung des Botschaftsasyls. Vor wenigen Tagen sprach ich mit Michael Eneichen, Leiter der Interessensvermittlung bei Amnesty Schweiz, über die bevorstehende Herbstsession. Während dieser Session wird der Nationalrat unter anderem auch die Vorlage zur Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution beraten.
Eine nationale Menschenrechtsinstitution soll eine unabhängige, nicht staatliche, aber auch nicht zivilgesellschaftliche, also eine unabhängige Institution sein, die sich um den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in der Schweiz kümmert. Bis jetzt verfügt die Schweiz im Unterschied zu ganz vielen europäischen und auch anderen Ländern in der Welt über keine solche nationale Menschenrechtsinstitution. Das heißt, es gibt keine Stelle in der Schweiz, die wirklich mit einem staatlichen Auftrag, aber aus unabhängiger Perspektive den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in der Schweiz vorantreibt.
In der diesjährigen Herbstsession wird es ja auch um Menschenrechtsthemen im Ausland gehen. Außenpolitisch werden nämlich unter anderem die Beziehungen zu China im Zentrum stehen. Michael Ineichen, können Sie dazu noch etwas mehr erzählen?
Ja, China war in den letzten Monaten und vor allem auch die Menschenrechtssituation war in den letzten Monaten immer wieder ein Thema. Amnesty International hat im Sommer einen Bericht lanciert, der die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang angeprangert und aufgedeckt hat. Und auch die Schweiz und die Politik hat die Situation immer wieder diskutiert. Der Bundesrat hat eine China-Strategie vorgelegt. Aber bis jetzt ist noch nicht klar, wie diese Strategie genau umgesetzt wird und welchen Stellenwert die Menschenrechte in dieser Strategie und in der Umsetzung dieser Strategie haben werden. Und deshalb wird das Parlament einige Geschäfte beraten, die dies konkretisieren möchten, die einen klareren Auftrag auch an den Bundesrat und die Regierung und alle Departemente senden möchte, damit das eben auch die Menschenrechte im Zentrum der Beziehungen zu China stehen müssen.
Nebst den institutionellen Entwicklungen sind in der kommenden Bundeshaussession ja auch ganz konkrete Fortschritte möglich, zum Beispiel im Bereich des Opferschutzes. Michael Ineichen, was lässt sich zu diesem Bereich sagen?
Also das Parlament ist seit einiger Zeit dabei, das Sexualstrafrecht zu revidieren und wir sind froh, dass diesen Sommer die Rechtskommission des Ständerates entschieden hat, hier noch eine weitere Schlaufe einzulegen, die der Rechtskommission auch erlauben wird, Forderungen der Zivilgesellschaft und von Opfern von sexueller Gewalt aufzunehmen. Das konkrete Anliegen, das jetzt in dieser Session traktandiert ist, dort geht es um die Schaffung von 24 Stunden Beratungsangeboten, wo Opfer von häuslicher Gewalt, Gewalt gegen Frauen sich melden können und Beratung und Unterstützung bekommen können. Das ist eine zentrale Forderung der sogenannten Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen. Und die Schweiz muss diese Konvention umsetzen. Und mit diesem 24-Stunden-Beratungsangebot wird ein Aspekt der Istanbul-Konvention auch in unserem Land besser umgesetzt.
Dann wird sich der Ständerat in dieser Herbstsession ja auch noch mit der Wiedereinführung des sogenannten Botschaftsasyls auseinandersetzen, eine der ganz zentralen Forderungen von Amnesty Schweiz. Können Sie etwas ausführen, was das Botschaftsasyl ist und weshalb es nun Ihrer Auffassung nach wieder eingeführt werden sollte?
Das Botschaftsasyl soll Menschen, die gefährdet sind, die Asyl beantragen möchten, ermöglichen, in ihrem Land auf einer Schweizer Botschaft dieses Asylgesuch zu stellen. Das war in der Vergangenheit möglich und diese Möglichkeit wurde dann aber im Rahmen der sukzessiven Verschärfung des Asylrechts wurde das abgeschafft. Im Moment ist es so, dass um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können, müssen die Menschen, Männer, Frauen, Kinder, sehr beschwerliche und wie man weiß auch ganz gefährliche, lebensgefährliche Fluchtwege auf sich nehmen. Ich denke da zum Beispiel an die fliehenden Menschen, die sich über das Mittelmeer wagen und dort wirklich ihr Leben riskieren und wo viele auch ihr Leben gelassen haben, um dann überhaupt um Schutz anfragen zu können.
Nun ist es ja so, dass der Ständerat gerade bei Asylfragen meist ein ziemlich konservatives Abstimmungsverhalten an den Tag legt. Welche Chancen gestehen Sie einer Wiedereinführung des Botschaftsasyls zu unter diesen Voraussetzungen?
Ja, wie gesagt, ich denke, dass gerade die aktuelle Situation in Afghanistan zeigt, wie wichtig und wie dringend auch dieses Anliegen ist. Und dort hoffe ich auch, dass trotz seiner teilweise konservativen Einstellung auch der Ständerat einsieht, dass es hier einen neuen Effort braucht und dass die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition und mit dem Wert, den sie auch auf den Schutz der Menschenrechte legt, hier einen Schritt macht, um die Weichen zu stellen, damit Menschen eben eine sichere und legale Route finden, um ihre Asylanträge zu stellen und um Schutz zu finden.
Das waren Einschätzungen von Michael Ineichen, Leiter der Interessensvermittlung bei Amnesty Schweiz.
Rabe Info.
Wie wollen wir wohnen, heute und in Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit eine kleine Ausstellung im Berner Generationenhaus, über die wir vergangene Woche bereits berichtet haben. Porträtiert wird in dieser Ausstellung unter anderem die Wohnbaugenossenschaft Quartierhof in der Berner Lorraine. Der sogenannte Kuhhof konnte in den 80er Jahren dank dem Widerstand seiner Bewohnerinnen und Bewohner vor dem geplanten Abbruch bewahrt werden. 1996 kam schlussendlich ein Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Bern und dem Kuhhof zustande. Heute ist die Genossenschaft zu 100% selbstverwaltet, das heisst, die BewohnerInnen kümmern sich selber um anfallende Arbeiten und entscheiden gemeinsam über alle grundsätzlichen Angelegenheiten. Mittlerweile leben in den insgesamt 10 Häusern fast 50 Erwachsene und mehrere Kinder in meist kleinen Wohnungen. Im Rahmen unserer Serie «Wie wollen wir wohnen?» haben wir der selbstverwalteten Genossenschaft in der Lorraine einen Besuch abgestattet. Dort sprach ich mit den beiden Genossenschaftlern Nicole und Paula über das Leben in der Gemeinschaft und über ihre Beweggründe, in einer Genossenschaft leben zu wollen.
Für mich war es damals klar, dass ich nicht in einem kommerziellen Zusammenhang wohnen wollte und doch eine sehr individuelle Wohnform wollte und nicht in eine Wege ziehen wollte. Deshalb hat sich hier der Kuhhof sehr schnell mal angeboten.
Und bei dir? Also ich war in einer Genossenschaft, dann bin ich ins Ausland und als ich wieder zurück in die Schweiz kam, habe ich auch eigentlich gewusst, ich will wieder in eine Genossenschaft, einfach weil ich finde, der Zusammenhalt unter den Leuten ist größer als in einem Mietshaus und das finde ich eigentlich sehr bereichernd.
Könnt ihr so ganz grundsätzlich, jetzt mal abgesehen von euren persönlichen Motivationen, ganz grundsätzlich sagen, was sind die grossen Vorteile am genossenschaftlichen Zusammenleben oder an einer Genossenschaft?
Also an einer Genossenschaft ist sicher der Vorteil, dass das Haus eben denen gehört, die drin wohnen. Also ich denke, viele hier haben früher besetzt und als sie dann irgendwann wirklich auch wohnen wollten und nicht nur besetzen, ist das irgendwie die ideale Wohnform, finde ich, die das garantiert, dass man nicht einfach einem Vermieter ausgesetzt ist, der dann irgendwann sagt, Eigenbedarf oder die Mieten umsteigen lässt. Das finde ich der grosse Vorteil.
Das selbstbestimmte Wohnen, auch das überall mitsprechen können, was einem interessiert oder was einem wichtig ist, finde ich der grosse Vorteil. Und in einer kleineren Anführungszeichen Genossenschaft wie jetzt hier im Kuhhof, da gibt es auch ein fast schon familiäres Zusammenleben. Das finde ich sehr, sehr einen starken Punkt.
Das klingt ja grundsätzlich, was ihr bis jetzt so aufgezählt habt, alles sehr gut. Seht ihr auch Nachteile im genossenschaftlichen Wohnen?
Also mit 20 hätte ich zum Beispiel nicht in einer Genossenschaft wohnen wollen, einfach weil die soziale Kontrolle super hoch ist, oder? Und die Kinder, ich glaube, die genießen es hier sehr und dann irgendwie ab 30 wieder, aber so die wildeste Zeit würde ich jetzt nicht hier wohnen wollen.
Volle Nachteile.
Grundsätzliche lange Diskussionsrunden, lange Entscheidungswege. Die soziale Kontrolle finde ich zum Beispiel nicht als Nachteil. Habe ich jetzt kein Problem damit. Aber das ist immer sehr langfädig. Man muss wirklich auch sich hineingeben wollen, damit man es aushält.
Hier. Ja, und ein Nachteil kann auch sein, oder wir haben Arbeitsgruppe, also jede Person wohnt einerseits und muss zwangsweise in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten, sei das irgendwie Waschküche, sei das Heizung, sei das Unterhalt und da fürs Gemeinwohl arbeiten. Und ich meine, das kann Spaß machen, aber das ist natürlich eine Zusatzbelastung.
Ich denke, da müssen wir den Bogen mal spannen und noch etwas detaillierter auf den Kuhhof zu sprechen. Kommen, in erster Linie jetzt vielleicht mal historisch betrachtet, wann und aus welcher Motivation heraus ist der Kuhhof entstanden?
Also die Genossenschaft selber wurde ca. 96 gegründet. Vorher gab es einen Verein schon zum Erhalt des Quartierhofs. Das war in den allgemeinen 80er Jahren, Häuserbewegungszeiten. Wir hatten damals die Chance, dass hier eine große Überbauung geplant wurde, aber der Kuhhof dann schlussendlich unter Denkmalschutz gestellt werden konnte, was das ganze Großprojekt gebodigt hat. So. Gleichzeitig war damals noch die politische Wende vom gutbürgerlichen zum rot-grünen Lager, was uns auch noch sehr geholfen hat. Und die Stadt hat uns damals sehr unterstützt, dass wir hier den Kuhhof erhalten konnten. So.
Ihr habt ja im Verlauf der Zeit dann sogar expandiert. Wie habt ihr expandiert?
Wir hatten die Möglichkeit, das Haus gleich hinter dem Kuhhof zu erwerben von einem privaten Besitzer, der aber dem Kuhhof nicht abgeneigt war. Und wir haben eine erste Sanierung durchgeführt in dem Moment, in dem wir das gekauft hatten, so Grundstrukturen wie Kanalisation und so. Und wir haben jetzt vor kurzem den Dachausbau und die Wohnungen saniert. So. Und das war vor circa 12 Jahren.
Genau. Und dann nicht so lange her haben wir uns auch noch aufs Land gewagt und haben dort noch sehr günstig ein kleines Haus mit Garten und Gärtnerei gekauft. Und ja, also von dem her genau sind wir auch, wenn es sich ergibt, wohnungspolitisch so aktiv, dass wir eigentlich versuchen, diese Wohnform zu propagieren und eben auch Häuser zu kaufen, wenn sie zu einem vernünftigen Preis ja, auf dem Markt sind, sodass es günstige Mieten ermöglicht.
Du hast vorhin auch so ein wenig die baulichen Maßnahmen angesprochen. Wie frei seid ihr hier, was Bauen anbelangt oder Erweitern oder jetzt irgendwas sanieren oder Solarpanels aufs Dach montieren?
Also grundsätzlich den Kuhhof und den Dammweg, die zwei Gebäude, die haben wir im Baurecht auf noch circa 60 Jahre von jetzt an. Wir sind frei, wir haben natürlich die Auflagen der Denkmalpflege und auch die anderen ordentlichen Bauauflagen, die sind vorhanden, das ist immer noch das Gleiche überall so. Aber die Bestimmung, wie wir was bauen wollen, das bestimmen wir selber.
Wie genau seid ihr hier im Kuhhof denn eigentlich organisiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben eine Verwaltung, einen Vorstand, da sind Mitbewohnerinnen, aber auch externe Personen organisiert. Die treffen sich regelmäßig alle Monate oder alle zwei Monate und dann gibt es eben all diese Arbeitsgruppen. Und vor noch nicht so langer Zeit, also mit dem dritten Haus, haben wir uns entschieden, dass ein Vorstand eigentlich das nicht reicht, weil die Häuser dann doch unterschiedlich sind. Jetzt haben wir drei Hausgemeinschaften. Die sozusagen die Alltagsgeschäfte, also Haustiere, Feste und so besprechen und organisieren oder Nachbarschafts irgendwie Konflikte oder so. Und der Vorstand mehr so gegen außen und das Verwaltungstechnische und Finanzielle und Jahresabschluss macht.
Heißt das zusammengefasst, ihr verwaltet euch auch selbst, also die Verwaltung ist intern geregelt?
Wir haben eine Person angestellt, die in einem circa 10-20% Arbeitsverhältnis, aber die Verwaltung ist von uns selber. Ja.
Wenn ihr den Blick jetzt so etwas auf die genossenschaftlichen Entwicklungen im Raum Bern oder in der Gemeinde Bern legen, findet ihr, es sollte mehr genossenschaftlichen Wohnraum geben hier in dieser Gemeinde oder seht ihr den Bedarf gedeckt?
Also meine Vision wäre, dass die ganze Stadt genossenschaftlich organisiert wäre. Also das wäre das Schöne. Aktuell haben wir eine recht gute Entwicklung mit dem Viererfeld und auch mit der ehemaligen Kirchverbrennungsanlage, wo sich doch jetzt die Genossenschafter neu wieder ansiedeln können. Wir haben eine Tradition auch mit den großen Pfannbau- und Eisenbahngenossenschaften. Was ich schön finden würde, wäre, wenn es mehr selbstverwaltete Genossenschaften wären. Nicht die Großen, die einfach bestimmen und günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, aber die Leute nicht mitbestimmen können.
Die Gemeinde Bern steht ja vor einer sehr großen Herausforderung, nämlich dass also hier seit einigen Jahren oder mehreren Jahrzehnten die Mieten ziemlich rasant steigen. Seht ihr jetzt in Genossenschaftsgründungen die einzige Möglichkeit, um steigenden Mietpreisen vielleicht auch irgendwo entgegenhalten zu können?
Ja, es gibt sicher radikalere Sachen, die man sich vorstellen kann, nämlich dass der Boden nicht mehr privatisiert wird. Es ist für mich unverständlich, wieso das Boden Gewinn abwerfen sollte. Der Mehrwert schafft sich nicht, das ist einfach reiner Besitz. Und von dem her könnte man über diese Neuregelung die Mieten drastisch senken, wenn man sagt, der Boden gehört allen und da gibt es keinen Preis drauf. Und dann gibt es wohnpolitische Möglichkeiten zu sagen, man muss eine Kostenmiete und es gibt einen Mietendeckel, wie zum Beispiel es in Berlin gibt oder so. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, Mieten unten zu halten. Aber das Kapital sucht natürlich im Moment Anlagemöglichkeiten und Wohnen und Wohnraum ist einer der wenigen, sagen wir, sicheren Anlagewerte, den es überhaupt noch gibt. Das ist sicher politisch nicht einfach, das durchzusetzen.
Ich würde mich anschließen und noch es gibt auch eine Verantwortung von den Mietenden selber. Den Anfangsmietzins, den kann man in Frage stellen, den kann man auch einklagen. Und dort ist genau definiert, wie viel Nettorendite jemand auf seiner Liegenschaft machen kann. Das macht im Moment einfach niemand, weil alle eine Wohnung wollen. Aber dort wäre ein sehr großer Hebel, der die Mietenden selber auch ausnutzen könnten.
Nicole und Paula haben wir gehört, die beiden leben in der Wohnbaugenossenschaft Quartierhof in der Lorraine. Wer die Genossenschaft selber gerne mal besuchen möchte, kann dies tun und zwar am 21. September um 17:30. Dann gibt es im Kuhhof eine Führung im Rahmen des 101-jährigen Jubiläums der Wohnbaugenossenschaften Bern-Solothurn. Weitere Infos dazu gibt's unter www.wiewollenwirwohnen.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Montag, dem 13. September. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über den frischen Wind im Stadttheater Bern. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilmar All und Carol Gücki. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info den Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.